kennt das Wort Gottes? Wer von euch liest das Wort Gottes? Halleluja. Dann seid ihr noch errettet, das ist schon mal gut. Halleluja, Grundvoraussetzung. Das Wort Gottes ist einfach gigantisch, weil das Wort Gottes, das spricht einfach unsere unterschiedlichsten Lebensumstände an. Und das ist das Gigantische daran, wenn es lebendig ist. Wenn es lebendig ist, heißt es, dass es zu uns noch spricht, okay? Und wenn es lebendig ist, heißt es, wenn wir über Abraham lesen, wenn wir über Mose lesen, wenn wir über Esther lesen, wenn wir über Noah lesen, wenn wir über all diese Propheten und Könige lesen, dann lesen wir nicht nur Geschichten über sie, sondern das sind Geschichten über mich und dich. Okay, das ist das, was wir verstehen müssen, dass das Geschichten über mich und dich Geschichten über mich und dich sind, dass wenn wir ihm vertrauen, dass er uns errettet, dass wenn wir ihm nachjagen, dass er uns bewahrt, dass wenn wir uns ihm nahen, dass er uns belohnt, dass er alles zum Besten wendet, wenn wir nah an ihm dranbleiben. Und das sind Geschichten, die wir da lesen. Es sind nicht Geschichten über Abraham, auf jeden Fall sind es Geschichten auch über Abraham, aber es sind Geschichten über mich und dich. Und das ist das Gigantische am Wort Gottes. Amen. Ihr kennt ja Jeremia 29, Vers 11 bis 12, das ist einer dieser Bibelverse, einer der meist zitierten Bibelverse aus der Bibel. Und zwar steht da, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Das ist eins der am meist zitierten Bibelverse, das ist eins der am meisten, kennt ihr diese Banner und was weiß ich, Instagram und all dieses Zeug, das so alles gibt. Das ist eins der meist zitierten Bibelverse, aber wenn du den Kontext verstehst von diesem Bibelvers, ist, dass dieser Bibelvers mitten im Sturm geschrieben wurde. Alles drumherum, links und rechts, ist umgeben von Stürmen, von falschen Propheten, von Gefangenschaft, von Aufruhr, von Belagerung und Unterdrückung. Alles, links und rechts, lest davor, lest danach, lest Jeremia sowieso, okay? Alles ist umgeben von falschen Propheten, Unterdrückung, von Belagerung, von Schmerz, von Tod und all diesen Sachen. Und Gott, inmitten davon, sagt Gott, ich kenne doch die Gedanken, die ich über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Es sind Gedanken des Ausgangs und der Hoffnung. Ist das nicht gigantisch? Egal wie die Stürme um uns herum sind, das ist das, was Gott über uns denkt. Das ist das, was Gottes Pläne für uns sind. Und das finde ich dann immer so lustig, wenn die Leute sagen, hey, zum Geburtstag habe ich diesen Bibelvers für dich. Dann kommt dieser Bibelvers. Dann denken wir, wow, junger Fisch, links und rechts sind Stürme und alles Mögliche bei diesem Bibelvers. Aber das ist das, was Gott über uns denkt. Ich habe fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir in der Serie Stürme sind. Weil das Ding ist, seitdem ich angefangen habe in den Stürmen, geht es Amerika jetzt nicht so besonders gut. Und ich glaube wirklich an Zeichen und Wunder und all diese Sachen. Und aber seit wir angefangen haben mit Stürmen, hat Houston beziehungsweise Amerika mit Houston, mit der Überschwemmung in Houston, mit dem Sturm in Houston, die größte Naturkatastrophe ihrer Nation erlebt. Und jetzt sehen wir den Hurricane Irma. Ich weiß nicht, wer den Hurricanes Namen gibt, aber Irma ist der stärkste Hurricane, der jemals gemessen wurde. Der stärkste Hurricane, der jemals gemessen wurde, ist Hurricane Irma. Und interessant ist es, dass es einfach irgendwie auf unsere Stürme-Serie irgendwie passt. Ich weiß nicht, was die Zusammenhänge sind, aber ich glaube, dass uns Gott auf jeden Fall irgendetwas sagen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal nachgeguckt habe, was Hurricane bedeutet oder woher kommt Hurricane. Wie kommt man überhaupt auf solche Namen, richtig? Orkan, Hurricane, Tsunami, Taifun, Zyklon und so weiter. Woher kommen die ganzen Namen? Weil so richtig deutsche oder englische Namen sind das nicht. Und Hurricane kommt von Hurrikan oder Harakan. Und das sind die indianischen bzw. mayanischen Götter des Bösen bzw. der Luft. Und das heißt, von übernatürlichen Göttern sozusagen haben die Hurricanes ihre Namen. Und eigentlich ist ein guter Übergang für unser heutiges Thema. Unser heutiges Thema ist mehr als ein Sturm. Okay, mehr als ein Sturm. Wieso mehr als ein Sturm? Weil manche Stürme haben weniger was mit natürlichen Umständen zu tun, sondern mehr mit übernatürlichen Umständen. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Ich sage jetzt nicht, hey, die Hurricanes haben jetzt einen übernatürlichen oder natürlichen oder keine Ahnung was für einen Ursprung, sondern Einfach nur, dass wir verstehen, es gibt gewisse Stürme, die haben einen übernatürlichen Hintergrund. Auch wenn sie natürliche Konsequenzen nach sich tragen, aber sie haben einen übernatürlichen Hintergrund. Epheser 2, 1 bis 2. Die meisten von euch kennen das. Ich glaube, wenn ihr die Bibel lest, habt ihr bestimmt schon mal gelesen, überlesen, was auch immer. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Schaut mal, mir geht es hier um diese eine, was du in Epheser 2 liest, ist einfach eine gewisse Hierarchie beziehungsweise eine gewisse Auflistung der dämonischen Mächte beziehungsweise der Mächte in der Himmelswelt. Okay, du siehst eine gewisse Auflistung. Das ist nicht die einzige Auflistung, die wir in der Bibel sehen, aber ein Teil der Auflistung, die Paulus hier erwähnt, ist hier aufgeschrieben, ist die Auflistung von Mächten in der Himmelswelt. Okay, was wir verstehen müssen ist, dass Gott, es gibt Engel. Okay, ihr glaubt alle an Engel? Halleluja, sehr gut. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Auf jeden Fall, ihr glaubt mindestens an Schutzengel, glaubt ihr, gell? Das ist so, mindestens an Schutzengel, glaubt ihr. Aber es gibt unterschiedliche Hierarchien an Engeln. Manche sagen sogar, manche Christen sagen, es gibt 7, manche Juden sagen, es gibt 10, manche sagen, es gibt 12, wie auch immer du sie zählst. Aber jede Hierarchie hat einen Erzengel, okay? Ein Erzengel ist derjenige, der sozusagen diese Autoritätsstufe übersieht beziehungsweise anleitet. Und dieser hier, was ihr hier lest, ist der Fürst der Macht der Luft. Okay? Luft bedeutet Air, okay? Air. Versteht ihr das? Air. Also Nike Air, habt ihr schon mal gehört? Nike Air, das ist auch interessant, weil Nike ist ja auch eine Göttin. Okay? Eine Göttin der Luft. Okay, deswegen trage ich gerne Nikes, weil die unter meinen Füßen dann sind. Okay, weißt du, du kannst alles vergeistlichen, okay? Du kannst alles vergeistlichen. Hey, ich will die Schuhe unbedingt haben. Ich will die Schuhe unbedingt haben. Weißt aber Göttin, ja, wie kannst du das machen und so weiter? Ah ja, sie ist unter meinen Füßen dann, weißt du? Ich meine so, ja, naja, weil du kannst alles vergeistlichen. Das ist gigantisch in charismatischen Verhältnissen. Aber dieser hier ist Archon. Archon bedeutet Erz. Okay, was bedeutet, das ist der Erste, beziehungsweise er ist der Erste in der Rangfolge, er ist die Autorität, er ist derjenige, der herrscht, er ist derjenige, der richtet, und zwar wo? In der Luft. Und wenn du es ein bisschen studierst, was war das Konzept im antiken Griechenland, was war das Konzept im antiken Judentum beziehungsweise auch im Christentum, was Luft betrifft, und zwar das ist der Bereich zwischen Erde und sozusagen Weltall. Und in diesem Bereich ist das Verständnis von den Christen beziehungsweise auch den Urchristen, dass in diesem Bereich sind die Herrscher beziehungsweise gibt es Engel, gibt es übernatürliche Wesen, die sozusagen in diesem Bereich sich bewegen und in diesem Bereich ihren Unfug versuchen zu treiben. Und eins der Sachen ist, die du dann siehst, auch in der Bibel, dass gewisse natürliche Umstände durch die bewirkt werden. Und das siehst du zum Beispiel ganz gut bei Jona. Bei Hiob. Bei Hiob, ohne dass Hiob irgendetwas weiß, was passiert im Himmel, ist, dass Satan kommt und er kommt und ist unter den Göttersöhnen, sagt die Bibel. Und dann sieht ihn Gott und sagt, hey, Satan, was machst denn du hier? Okay, das sind meine Worte. Okay. Was machst du hier? Und er sagt, ja, ich bin hin und her gelaufen auf der Erde und habe so meinen Unfugs getrieben. Und dann sagt Gott zu ihm, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du ihn gesehen? Und er sagt, ja, ich habe ihn gesehen. Sagt er, hast du gesehen, wie er an mir dranhält? Sagt er, ja, ich habe gesehen, wie er an dir dranhält. Hast du gesehen, dass er ungeteilten Herzens an mir dranhält? Sagt er, ja, klar, aber du hast ihn so gesegnet. Hey, wer wäre da nicht ungeteilten Herzens? Und Gott sagt, nein, ich kann ihn besser wie du. Weißt du was? Du kannst mit ihm machen, was du willst, außer töten darfst du ihn nicht. Und was du dann siehst, ist Stürme. Stürme, die sozusagen seine Kinder sogar töten. Du siehst auf einmal, wie Menschen beziehungsweise Banditen kommen und sein ganzes Vermögen wegnehmen. Und du siehst, dass er anfängt, Geschwüre zu bekommen beziehungsweise krank zu werden. alles auf die Aktion von Satan hin, wo du siehst, dass auch die übernatürliche Dimension bzw. die Engelswesen eine gewisse Autorität und Macht empfangen haben, Dinge im Natürlichen zu bewirken. Das heißt, es können Stürme passieren, es können Hurricanes passieren, es können Krankheiten passieren und all diese Sachen, die du dir vorstellst, können durch solche Dinge passieren. So, das bedeutet, wir haben aber in der Stürme-Serie haben wir gesehen, es gibt Stürme, die sind von Gott. Es gibt Stürme, die sind nicht für dich bestimmt. Es gibt Stürme, wo Gott sogar drin wohnt. Aber dann gibt es auch Stürme, die sind nicht von Gott, sondern die sind von Satan, beziehungsweise von den übernatürlichen Wesen, initiiert. Okay? Initiiert. Und was wir verstehen müssen, wie wir damit umgehen, das ist ganz wichtig, wie wir damit umgehen. Weil manche Stürme sind von übernatürlichen Wesen initiiert. Sogar Jesus ist auf solche Stürme getroffen. Okay, ihr seht, Jesus, Gott hat ihn, sein Vater hat ihn nicht vor Stürmen bewahrt. Okay, Stürme sind so wichtig in deinem Leben, weil sie dich dahin führen, wo du eigentlich hingehen sollst. Okay, der Sturm Goliath musste dort sein für David. Sonst wäre David wahrscheinlich nie zum Königtum gekommen. Okay, aber er musste dort sein. Er musste dort sein. Das heißt, Gott benutzt sowas, auch wenn es nicht von Gott initiiert ist zum Teil, benutzt sowas, um dich in etwas hineinzukatapultieren, wo du eigentlich hin musst. Ganz, ganz wichtig. Und das ist einer der Stürme, die wir sehen, dass es gibt gewisse natürliche Umstände, die durch übernatürliche Wesen initiiert bzw. den Ursprung haben. Versteht ihr das? Macht das ein bisschen Sinn? Okay? Ganz wichtig. Und schaut mal, es gibt diese Bibelstelle in Markus 4,45, das ist Matthäus 8, okay. Markus 4,35 bis 41. Da siehst du kurz bevor. Da siehst du Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot auf dem See Genezareth. Wer war schon mal in Israel? Wenn du schon mal den See Genezareth gesehen hast, okay, weißt du so, der See Genezareth ist nicht groß. Das ist nicht so wie der Bodensee. Der Bodensee ist so viel größer wie der See Genezareth. Der See Genezareth ist ein recht kleiner See, dass du von einem Ufer zum nächsten schauen kannst. Und es ist sehr unnatürlich, dass da sehr große Wellen passieren, beziehungsweise sehr große Wellen entstehen, weil der einfach zu klein ist für solche Sachen. Und du musst verstehen, dass damit große Wellen entstehen können, benötigt es eine ziemlich lange Strecke. Okay, weil sich eine Welle aufbaut von unten nach oben, aber sie braucht eine große Strecke, bis es dann zu einer großen Welle wird. Okay, außer du hast einen Sturm, der sehr große Wellen, mir fehlt ein Wort, auslöst. Danke, meine Frau ist wieder da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die einzigen Bibelstellen, die ich zitiert habe in den letzten 10 Tagen, waren Bibelstellen der Einsamkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt habe ich gedacht, weißt du, Ise ist wieder zurück. Jetzt muss ich nicht mehr kochen, von wegen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall siehst du, was hier passiert ist, dass die Jünger mit Jesus auf dem Weg wohin sind. Und zwar zu dem Land der Gerasener. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Zum Land der Gerasener sind sie unterwegs. Und auf einmal, und das muss man sich vorstellen, weil hier sind Fischer in einem Boot auf dem See Genezareth. Das heißt, das ist eigentlich ihr Alltag. Ihr Alltag. Das bedeutet, sie verbringen mehr Zeit auf dem See wie mit ihren Familien. Das ist das, was wir verstehen müssen. Sie verbringen mehr Zeit auf See als mit ihrer Familie. Das heißt, sie verstehen den See vielleicht sogar besser wie ihre Frau. Okay? Ist nicht schwierig, okay? Weil meine Frau sagt, ich verstehe mich selber nicht. Also versuch es nicht, mich zu verstehen. Anyways. Auf jeden Fall entsteht da so ein starker Sturm, dass sie um ihr Leben fürchten. Fischer auf einem kleinen See, den sie in- und auswendig kennen. Die Wellen sind so stark, dass so viel Wasser hineinkommt, dass sie um ihr Leben fürchten. Was macht Jesus? Schläft. Jesus schläft. Warum? Weil Jesus versteht, was das für ein Sturm ist. Es ist mehr als ein Sturm, es ist ein übernatürlicher Sturm. Weil hier hat jemand ein Problem. Weil Stürme sind dafür da, die sozusagen der Feind initiiert, was war das Wort nochmal? Auslöst, danke. Stürme, die der Feind auslöst, sind dafür da, um dich von deiner Mission zu stoppen. sind dafür da, um dich von deiner Mission zu stoppen, von dem, wo du hingehen musst, was du tun musst. Was der Feind aber, wie soll ich sagen, ihm fehlt da ein gewisser Intelligenzquotient, ist, dass er nicht versteht, dass Gott eben sowas benutzt, um dich eigentlich dir einen Boost zu geben und dich in etwas hineinzukatapultieren, wo du möglicherweise hättest viel länger benötigt ohne ihn. Und deswegen sind so Stürme unheimlich wichtig. Aber es ist wichtig zu verstehen, was übernatürliche Stürme sind. Das heißt, möglicherweise sind es übernatürliche Stürme, die du gerade bei deinen Finanzen durchgehst. Vielleicht sind es übernatürliche Stürme, die du gerade bei deiner Arbeit durchgehst. Vielleicht sind es übernatürliche Stürme, die du gerade in deiner Umgebung erlebst. Es können diese Stürme, aber was du verstehen musst, ist, dieser Sturm ist dafür da, um dich schneller an einen Ort zu bringen, wo du eigentlich hingehörst. So, sie wecken Jesus auf. Weißt du, das ist so krass. Manchmal so, das Boot ist voll mit Wasser und Jesus schläft trotzdem. Manchmal so, hallo? Irgendwie. Und das heißt, das ist so ein übernatürlicher Friede auf Jesus bei diesem Sturm. Jesus steht auf. Was macht Jesus? Er stillt den Sturm. Und auf einmal, und die Jünger sind überrascht. Was ist denn das für einer? Ich meine, so voll der Krasse. So, und dann kommen sie über zum See Genezareth. Und das erste, kommen sie zum Land der Gerasener. Und das erste, was Jesus sieht, ist sozusagen der übernatürliche Dämon oder die übernatürliche Macht, die ihn versucht hat zu zerstören, beziehungsweise ihn aufzuhalten, dahin zu kommen durch den Sturm, ist der Gerasener. Und auf einmal kommt der Gerasener, der ja voll mit Dämonen ist, okay? Und dieser Gerasener, Jesus bedroht diese übernatürliche Macht in ihm, okay? Warum? Weil dieser Gerasener, der war voll mit übernatürlichen Mächten der Finsternis. Jesus hat ihn gefragt, wie heißt du? Er sagt, Legion. Okay, was bedeutet Legion? Unterschiedliche theologische Meinungen zwischen 2 und 8.000 Dämonen. Okay, so groß sind wir. Halleluja, dass 2 bis 8.000 Dämonen reinpassen in einen Menschen. Das ist krass. Huh? Und er ist so stark, er hat diese ganze Region, hat er eigentlich gefangen gehalten in Furcht und Zittern. Sie haben alles Mögliche versucht. Er hat in Gruften, dieser Gerasener hat in Gruften gelebt. Dieser Gerasener ist ohne Klamotten rumgelaufen. Sie haben ihn versucht, in Ketten zu fesseln, damit er seinen Unfug nicht treiben kann. Und er hat die Ketten einfach so gelöst und ist weitergegangen. So, was macht Jesus? Das ist diese Geschichte. Passt mal auf. Und dann Markus 5,9 sagt, und er fragt ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Okay? Und jetzt das hier. Vers 10. Und er bat ihn sehr, dass er nicht aus der Gegend fortschicke. Dieser Dämon, dieser übernatürliche Macht, betet, dass er nicht, das bittet Jesus, dass Jesus ihn nicht aus dieser Gegend fortschickt. Warum? Weil das ist sein Autoritätsbereich, den er hat. Und Jesus sagt, okay, geh in die Schweine. Und er geht in die Schweine. Und das ist dieser interessante Punkt, ist, dass was die Gerasener für welche waren. Okay, in dem Augenblick, ihr wisst ja, Schweine sind ja unrein in jüdischen Kreisen. Was bedeutet, mit Schweinen hast du nichts zu tun. Das heißt, die sind komplett Gottes unfürchtig. So, und das ist das Krasse, ist, dass dieser Gerasener, der diese Probleme ihnen bereitet hat, seit Wochen, Monaten, möglicherweise seit Jahren, und Jesus befreit ihn in einem Moment. Und dieser Gerasener ist auf einmal ein ganz normaler Mensch. Und das finde ich so krass, diese Geschichte. Er geht und erzählt es jedem. Die Gerasener kriegen mit, was mit ihm passiert ist. Und wissen Sie, und wisst ihr was, wissen Sie? Und wisst ihr, was die Gerasener machen? Die bitten Jesus zu gehen. Sie sagen, Jesus, wir wollen dich nicht hier haben. Hallo? Warte mal, hier kommt Jesus, der Menschensohn. Hier kommt Jesus, Gottes Sohn. Hier kommt Jesus, weißt du, mein so, an ihm prallen Dämonen ab. Kennt ihr so? Hier kommt Jesus, allein wenn er in die Gegenwart von Dämonen kommt, die Dämonen, die verbrennt, okay, die verbrutzelt sie. Weißt du, mein so? Und er befreit diese Gerasener von dieser Last. Und alles, was sie sagen, ist: Jesus, geh. Die wollen dich nicht bei uns haben. Warum? Weil hier einfach dieses Territorium bestimmt war von einer anderen Macht. Und sie haben gesagt, nee, wir wollen dich nicht, Jesus, wir wollen trotzdem bei ihnen bleiben. Wieso wollen sie bei ihnen bleiben? Weil denen ging es ums Geld, okay? Jesus hat hier ein Problem. Das Problem ist, dass wenn Jesus kommt und dich von gewissen Sachen befreit, dass auch gewisse Probleme entstehen können, okay? Bei den Gerasenern waren es finanzielle Probleme. Warum? Weil die Schweinezucht war ein großer wirtschaftlicher Zweig in ihrer Gegend. Und hier sind die ganzen Schweine gestorben. So, Jesus hat ihnen Finanzen weggenommen. Das heißt, sie haben gesagt, nein, wir wollen lieber Mammon als dich, Jesus. So, was macht Jesus? Sagt, okay, ciao. Und geht wieder. Jesus ist cool. Und er geht, sie gehen auf die andere Seite wieder, da wo sie ihn gerne in Empfang genommen haben. Aber hier siehst du, dass dieser Sturm, der eigentlich nicht mal sichtbar war für die Fischer und für die Jünger, sondern als sie dort waren, ist er auf einmal entstanden. Warum? Weil hier diese Macht gesehen hat, dass hier Jesus kommen möchte und diese Region davon befreien. So, aber das Problem ist, dass die Menschen dort, die dort gelebt haben, das gar nicht wollten und somit Jesus das auch akzeptiert. Deswegen sagt die Bibel, dass eine Stadt gesegnet sind, wo viele Gerechte sind. Warum? Weil wo viele Gerechte sind, sie beten und Jesus kann dann kommen. So, bei den Gerasenern waren keine Gerechten so und sie haben Jesus fortgeschickt und deswegen sind sie in ihrem Chaos verblieben. Und das siehst du zum Beispiel auch bei Sodom und Gomorra. Gott sagt, er zerstört. Und dann hat Abraham so ein gutes Herz und sagt, Gott, aber wenn da 50 Gerechte wären, hey, wenn 50 Gerechte da ist, kein Problem. Und dann sagt er, 50 ist schon viel. Weißt du, eine ganze Stadt 50 Gerechte, ich sag das schon viel. Dann kommt er auf 45, auf 40, 35, 30, 20 und irgendwann mal sagt er, ich frage noch einmal, okay? Ich frage noch ein einziges Mal, weißt du, so, hey, allein mit Gott zu diskutieren auf so einem Level, das ist schon mal krass, okay? Und er sagt, okay, Gott, 10. Sagt Gott, kein Problem, 10. Find mir 10. Und Abraham denkt sich, weißt du was, Gott, keine Chance. Nicht mal 10 Gerechte in dieser Stadt. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn Gerechte in einer Stadt sind, dass Gerechte ihre Stimme auch aufheben. Weil das Ding ist, solange Gerechte in einer Stadt ihre Stimme aufheben, wird Gott diese Stadt nicht zerstören. Gott hätte Sodom und Gomorra nicht zerstört wegen den Gerechten in dieser Stadt. Okay, das ist das, was wir... Sodom und Gomorra, wie wir uns das vorstellen, das ist... Bangkok, Phuket und Las Vegas und keine Ahnung, was ihr euch noch vorstellen könnt. Alles an einem Ort, zur selben Zeit, 24 Stunden am Tag. Wo sind die Orte? Also, ihr versteht, okay? Und Gott, wegen 10 Gerechten hätte er diese ganze Stadt verschont. Das ist krass, wie stark unsere Stimme ist, wenn wir zu Gott schreien. Wie stark unsere Stimme ist, beziehungsweise wie stark unser Leben ist, wenn wir in einer Stadt sind. Ich weiß nicht, wisst ihr, wieso Gott uns nach Esslingen geschickt hat, okay? Möglicherweise, weil ich geheiratet habe, eine Esslingerin, kann natürlich schon sein, aber wisst ihr, die meisten von uns sind gar nicht aus Esslingen. So, am Anfang hatte ich schon meine Themen so, wieso Esslingen, wieso sollen wir ständig für Esslingen beten? Aber das Ding ist, es ist halt Gott, der sagt, hey, in diese Stadt müsst ihr gehen und für diese Stadt müsst ihr beten. Und ich musste schon länger frei werden davon, bis ich mir gedacht habe, weißt du was, Gott, Esslingen ist toll, aber ich habe eine andere Stadt, wo ich herkomme. Was ist mit dieser Stadt? Nein, wir gehen dahin, wo Gott uns sendet, wo Gott uns pflanzt und das ist Esslingen und deswegen beten wir für Esslingen. Nürtingen ist auch, warte schon mal in Nürtingen? Nürtingen ist auch schön. Hey, wenn die Ise Chaplina sagt oder Makarska oder Mostar. Also für uns Kroaten klingt das echt komisch, okay? Wo sind die? Medjugorje? Nee, Medjugorje? Wie sagt sie? Medjugorje? Okay, das heißt Medjugorje. Und Makarska heißt noch immer Makarska. Hallo! Die Ise, ja, ich habe früher immer Timotheus gesagt, okay? Aber ihr wisst ja alle, was das ist, oder? Das heißt Timotheus, okay, ich verstehe das. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr Timotheus gesagt, okay? Timotheus. Das heißt, dämonische Stürme wollen deine Mission aufhalten. Ganz wichtig. Dämonische Stürme wollen deine Mission aufhalten. Und hier siehst du auch einen Sturm, der Jesus aufhalten wollte, aber Jesus war so ruhig, dass er einfach nur drin saß und dem Sturm dann befahl und der Sturm musste sich ihm unterordnen. Warum? Weil Jesus eine höhere Autorität ist. Und dann haben wir nochmal eine Geschichte, wo Jesus, ist Jesus da im Sturm? Ich kann das gar nicht so richtig deuten, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat er seine Jünger in den Sturm geschickt. Okay, das ist so, okay, das ist Matthäus 14, Vers, das lest ihr, okay, Jesus hier, 5000 Menschen, beziehungsweise Männer, 20.000 Personen hat er hier mit ein paar Fischen und mit ein paar Broten hat er ernährt, okay. Alle jubeln, alle sind so satt, wollen eigentlich jetzt einfach nur noch, weißt du, einfach, kennt ihr das, wenn du satt bist, willst du eigentlich hinlegen, Siesta heißt das, glaube ich, in den südlichen Ländern. Du willst Siesta machen, aber Jesus auf einmal voll, hey, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, kennt ihr solche Leute? Ich gucke niemanden an, mein Trauzeuge ist so einer, okay. Ivo, mein Trauzeuge, das muss ich jetzt so sagen, der ist so, okay, so. Wenn der irgendwie, wenn es irgendwo hinsehen, so, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, okay. Wo wir in Israel waren, war er mein Aaron, okay, weil ich habe zu Ivo gesagt, hey Ivo, wir müssen da hin, wird knapp mit der Zeit. Und der Ivo, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Und das Ding ist, am Ende haben sie alle Probleme mit ihm gehabt, nicht mit mir, Halleluja, das ist schon mal gut. Weil sie haben alle gedacht, weißt du, der Ivo ist derjenige. Aber Ivo ist so einer, der muss alles sofort reparieren. Diese Woche hat er mir geholfen bei irgendwas, okay. Ich sag geholfen, aber eigentlich, ich weiß nicht, ob das geholfen war oder schon irgendwo geholfen, okay. Er hat mir auf jeden Fall geholfen. Bei uns zu Hause ist es so, dass wir Gardinenstangen haben, aber wir haben so dieses, unsere Wand ist so porös, okay? Und ich habe vor einigen Jahren, habe ich unsere Gardinenstangen aufgehängt und ich habe falsche Dübel benutzt, okay? Ich glaube, der Ivo hat sie mir empfohlen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin ja am Tapezieren, Ise war weg, ich habe tapeziert, okay? Und er sieht diese Gardinenstange und ich denke mir, Ivo, nicht anfassen. Nicht, ich habe sogar gesagt, Ivo, nicht anfassen. Die hängt und das ist gut so. Okay, die hängt und das ist gut so. Aber der Ivo sagt, ja, ne, die hängt gar nicht und zieht sie raus. Und ich sage, so. Beim Tapezieren hat er mir geholfen. Ich habe circa eine halbe Stunde eingespart beim Tapezieren. Aber beim Bohren habe ich eine Stunde verbraucht. Weißt du, weil er musste ja gehen, er musste nach Leichingen gehen, okay, er konnte mir da nicht, oh, komm, ich kann dir da nicht helfen, ich muss gehen, ja. So, und ich häng da mit meinem, so, solche Freunde brauchst du. So, er hinterließ mich da mit einem Sturm, weißt du, so, das Ding ist, weil das Problem ist auch mit dieser Gardinenstange ist, du musst die Gardinenstange halten, aber du musst irgendwie die Baumaschine dann auch holen, weil wenn du die Gardinenstange loslässt, dann fällt sie ja hier auch raus, okay. Danke, danke. Ich glaube, jetzt habe ich's vermittelt, so wie es eigentlich ankommen soll. Okay. Und in dem Fall war Ivo sozusagen Jesus. Er hat mich in den Sturm geschickt und ist dann gegangen. Okay. Und so in Matthäus 14 siehst du das, dass Jesus das mit seinen Jüngern macht. Jesus sagt, auf geht's ins Boot. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's ins Boot. Ich kann mir das voll gut vorstellen. Auf geht's. Auf geht's ins Boot. Und er hat sie genötigt, ins Boot zu gehen. Warum? Möglicherweise hatten die kein gutes Gefühl als Fischer. Und Jesus, schack, geht. Und was passiert? Klar, was passieren muss. Weißt du, mein Sohn? Ein Sturm. Sie haben Angst um ihr Leben wieder. Und voll coole Szene, weißt du, Science Fiction Jesus. Mitten in der Nacht, weißt du, die sind gerade dabei, keine Ahnung, das Wasser raus. Auf einmal sehen sie Jesus. Läuft auf den Sturm. Auf dem Wasser, mitten im Sturm. Auf dem Sturm. Deswegen sage ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Keine Ahnung, wie das aussah. Kennt ihr, weil ihr stellt euch Jesus vor mit langen Haaren, weißt du, also, und dann so Sturm und er weiß seine Haare und. Ich weiß gar nicht, woher die Bilder kommen, dass Jesus, weißt du, so als Skandinavier aus Schweden, weißt du, gerade perfekt gestylt, weil ich meine so, seine Haare riecht noch nach drei Wettertaft, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die Bilder herkommen, aber das war nicht Jesus, ganz wichtig, das war nicht Jesus. Auf jeden Fall, Jesus läuft auf seinem Sturm oder auf irgendeinem Sturm, boah, und das Ding ist, die Jünger sind sowas erschrocken, zu Tode erschrocken, weil sie denken, es ist ein Geist. pass auf, davor haben sie gesehen, wie Jesus Dämonen austreibt. Und trotzdem haben sie Angst hier, Todesangst von dem Geist. Und Jesus sagt, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und hier einer mit der größten Klappe sagt, Jesus, wenn du es bist, ruf mich raus. Und er sagt, ich bin's, komm, ich bin's. Und Petrus läuft auf Wasser. Boah, Petrus läuft auf Wasser. Ich habe es versucht auf dem See Genezareth, paar Mal. Am Toten Meer hätte ich es fast geschafft. Nicht unterzugehen, okay? Aber See Genezareth, hey, das ist echt Wasser. Und er läuft auf Wasser. Er läuft auf Wasser. Und auf einmal Sturm. Und er kriegt Angst. Und das ist das Problem, dass wir in Stürmen Angst kriegen. Und wenn wir Angst haben, werden wir auf einmal wie paralysiert, dass wir nicht klar denken können, dass wir nicht verstehen können, dass wir denken, wir verpassen was, dass wir denken, nee, ich muss jetzt was tun und all diese Sachen. Und dann auf einmal verkrampfst du. Aber Jesus sagt zu ihm, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Davor hat er es gesagt. Und so, wegen dem Sturm fängt er an zu sinken. Jesus packt ihn, weißt du, mein so, holt ihn raus und sagt, du Kleingläubiger, hey, junger Fisch, weißt du, mein so, hey, und dann gehen sie ins Boot rein, weißt du, alle voller Furcht. Und ich denke mir, hey, junger Fisch, hey, kann mal irgendjemand dem Petrus, der gerade voll nass ist, irgendwie vielleicht eine Jacke geben oder irgendwas? Weißt du, ich meine so, hey, keine Ahnung, Bartholomäus, von dir redet die Bibel gar nicht so viel. Gib ihm doch eine Jacke, vielleicht erscheinst du dann in der Bibel oder irgendwie sowas. Weißt du, ich meine so, als derjenige, der ihm eine Jacke gegeben hat. Weißt du, nein, Jesus. Und sie sind voller Furcht und beten ihn an. Und dann, ihr kennt ja den Spruch von Theo, even the winds and the waves obey him. Okay, die Bibel sagt, dass sogar die Winde und die Wellen ihm gehorchen. Und im Englischen heißt es, even the winds and the waves. Also winds, Winde, waves, Wellen gehorchen ihm. Aber der Theo hat gesagt, winds and wives. Was bedeutet Winde und Frauen? sogar die Winde und Frauen gehorchen ihm. Aber da war keine Frau weit und breit da. Okay, nur zur Info. Auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, Frauen gehorchen ihm auch. Aber was du hier siehst, ist, dass Jesus sagt, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht, ich bin es. Was bedeutet, egal durch was du durchgehst, egal in welchem Sturm du dich befindest, irgendwie dieses heilige Wasser kommt aus meinem Mund die ganze Zeit so stark raus. Egal wo du dich befindest, Jesus ist mit dir. Jesus wird dich nicht verlassen. Egal wie es sich anfühlt. Egal wie, weil das Ding ist, eins müssen wir Petrus lassen, okay? Eins müssen wir Petrus lassen. In seiner Furcht macht er instinktiv etwas richtig. Herr, helf mir. Instinktiv macht er etwas richtig. Er sagt nicht, hey Herr, weißt du was, ich suche mir jemand anderes. Nein, er sagt, Herr, hilf mir. Instinktiv macht er was richtig. So, und Jesus holt ihn raus. Sagt, du Kleingläubiger. Ja, weißt du mal so, das muss man als Kompliment irgendwie versuchen aufzunehmen, weil irgendwie wenigstens gewissen Glauben hat er ja gehabt. Okay. Weißt, ihr wisst ja, immer das Positive sehen, okay? Immer das Positive. Ich bin ja immer so einer, hey, am Ende und am Anfang und in der Mitte immer positiv, okay? Wir müssen positiv sein. Das ist immer ganz wichtig für mich. Und Jesus war positiv, Kleingläubiger. Er hat gesagt, hey, du hast einen Glauben, das ist gut, mit dem können wir arbeiten. Aber das sind so Stürme, die sind wichtig zu verstehen. Das sind so Stürme, wo ich glaube, deswegen hat sich Petrus nicht allzu sehr geändert, auch in späteren Jahren. Warum? Weil er dieses Verständnis bekommen hat, dass, weißt du was, ich bin so ein Draufgänger und ich glaube, Gott kann das benutzen, weil er ist jedes Mal mit mir. Und so siehst du dann Petrus aufstehen und predigen, dann siehst du Petrus immer mit der großen Klappe, dann siehst du immer Petrus, weißt du, derjenige, der sogar zurückzieht, wenn Paulus kommt und so weiter. Was war Paulus für einer? Weißt du, wenn sogar Petrus, der mit der großen Klappe sich zurückzieht, wenn Paulus kommt. Paulus war bestimmt krass. Und weil Jesus immer mit dir ist. Wenn du Jesus verstehst, dann verstehst du, egal durch welchen Sturm durchgehst, Jesus ist da. Jesus ist da. Sei nur guten Mutes und fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Angst hat noch nie jemandem geholfen. Gewisse Dinge sind schon wichtig, wo du gewisse wie sagt man? Aber es ist nicht Angst, sondern es ist eine gewisse Vorsicht. Vorsicht ist gut. Angst nicht. Furcht des Herrn ist was anderes. Okay? Eine gewisse Vorsicht ist gut, aber wenn du merkst, du agierst in Angst, dann wirst du definitiv keine richtigen Entscheidungen treffen. Wenn du Angst hast, Geld zu verlieren, wenn du Angst hast, irgendwie deine Kinder falsch zu erziehen, wenn du Angst hast, das zu machen und dies zu tun und diese Entscheidung zu treffen, wird es immer schwierig, weil das tut dich verkrampfen. Okay? Verkrampfen. Dann siehst du, in manche dämonische Stürme musst du dich begeben. Das sehen wir hier. Jesus schickt sie in einen Sturm. Sie gehen auf dem Weg zu den Gerasenern und sie kommen in einen Sturm. Okay, in manche Stürme musst du dich begeben. Apostelgeschichte 21, seht ihr, Paulus. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er versteht, dass er nach Jerusalem gehen muss. Und hier die Propheten in der Gemeinde in Caesarea kommt beziehungsweise zu Philippus, der 4 Töchter hat, die weissagen. Aber Agabus, der Prophet, kommt hin und nimmt den Gürtel von Paulus, okay? Und nimmt diesen Gürtel und sagt, weißt du, nimmt diesen Gürtel, bindet sich selber mit dem Gürtel und sagt, demjenigen, dem dieser Gürtel gehört, er wird gebunden werden in Jerusalem. Und alle glauben's. Und sie bitten Paulus, bitte Paulus, geh nicht. Bitte Paulus, geh nicht. Und Paulus sagt, nein, ich muss gehen. Aber sie bitten Paulus, geh nicht. Und Paulus sagt, doch, ich gehe. Und sie bitten Paulus, geh nicht. Aber Paulus sagt, er geht. Warum? Ein Sturm erwartet ihn in Jerusalem. Und es ist ein Sturm, durch den er durchgehen muss. Und schaut mal, was in Apostelgeschichte 20, Vers 22 steht. Hier bekommt Paulus ein Versprechen von Gott. Habt ihr schon mal ein Versprechen von Gott bekommen? Es ist unheimlich wichtig, Versprechen von Gott zu bekommen. Ich hoffe, ihr kriegt kein Versprechen wie Paulus. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mich dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Was für ein Versprechen. Was für ein Versprechen von Gott. Der Gott der Ermutiger. Der Aufbauer, der Durchbrecher, mein Friedefürst, mein Banner, mein Heiler und all diese Sachen verspricht Paulus Fesseln und Bedrängnisse. Und Paulus ist happy und sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf erlende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. I don't care. Er sagt, ach, weißt du was? Aber so schlimm wird es nicht sein. Und geht nach Jerusalem. In manche Stürme musst du dich begeben. Weil ohne diese Stürme kommst du nicht an die Orte, wo du hin musst. Und Paulus wäre nicht an die Orte gekommen, wo er hin musste. Paulus wäre nicht nach Rom gekommen. Paulus wäre nicht nach Zypern gesegelt. Paulus wäre nicht auf diesem Schiff gewesen, wo so viele Menschen Zeichen und Wunder bezeugt haben und zur Errettung gekommen. Paulus hätte das alles nicht erlebt, wenn er sich nicht in seinen Sturm begeben hätte. Und das Allerbeste, ich liebe diese Apostelgeschichte 23, Vers 11. Paulus hätte das nicht erlebt. Der Herr stand in einer schweren Nacht beim Paulus und gab ihm Anweisungen. Ist das so? Boah. In einer schweren Nacht, ja, ich verstehe das, stand der Herr bei Paulus. Wie sah das aus? Aber es war in einer schweren Nacht. Stand der Herr die ganze Nacht bei Paulus und gab ihm Anweisungen. Ich will Jesus sehen. Ist das nicht gigantisch? Aber Paulus begibt sich in die Stürme, in die er sich begeben muss. Aber dann gibt es Stürme, von denen du dich fernhalten musst. Paulus, exakt der gleiche Paulus, Apostelgeschichte 19, siehst du, wie Paulus nach Ephesus geht. Und in Ephesus entsteht ein Riesenaufruhr. Wieso? Wegen der Diana, wegen Artemis, der Tempel der Artemis. Und zwar, Ephesus ist der Ort des Götzendienst schlechthin. Okay, es ist sozusagen da, wo die größte Macht von ganz Asien stand. Und Paulus hat da einfach nur gepredigt, aber da entstand so ein Aufruhr gegen Paulus und gegen das, was er predigt, weil sie Angst haben wieder um ihren Prophet. Weil sie Angst haben, dass sie ihre Götzen, Rosenkränze, und all diese Sachen nicht verkaufen können und keinen Profit machen, weil Paulus den lebendigen Gott predigt. Und da entsteht so ein Aufruhr, dass es sogar vor Gericht gekommen ist. Und Paulus will dorthin gehen. Aber die Menschen sagen, hey Paulus, du darfst da nicht hingehen. Und was macht Paulus? Er geht nicht hin. Das ist für die Leute, die immer denken, hey, egal was mich erwartet, ich gehe immer hin. Nein. Manchmal muss man zurückziehen. Es zeugt von Stärke, manchmal zurückzuziehen. Du darfst dich nicht in jeden Kampf begeben, von dem du denkst, es klingt toll. Okay, wisst ihr, du darfst nicht an jeden Tempel, den du links und rechts auf den Straßenrand siehst, jedes Mal gegen jeden Tempel zu beten. Nein, ganz, ganz wichtig. Nein, du begibst dich in die Kämpfe, zu denen du berufen bist. Du begibst dich in die Stürme, zu denen, die du reingehen sollst. Paulus wollte, weil Paulus ist auch so einer Draufgänger, weißt, mich juckt mein Leben nicht, ob ich es verliere oder es habe, Hauptsache Jesus wird verherrlicht. Weißt du, Paulus ist so, er will da reingehen, aber die Leute, die um ihn herum sind, sagen, nein, Paulus, du darfst da nicht hängen, weil das ist nicht ein Sturm für dich. Und Paulus geht dann weg und sagt, ja, okay, ich gehe. Und ist dort nicht hingegangen. Warum? Weil es gibt Stürme, die sind nicht für dich vorherbestimmt. Es gibt Dinge, auch wenn du denkst, es wäre vielleicht eine gute Idee. Aber gute Ideen ist nicht, was Gott sucht. Gott sucht Gehorsam. Wir haben alle möglich, wisst ihr, weil das Ding ist, wenn wir als Christen anfangen zu verstehen, was wir, welche Autorität wir haben, und jetzt haben wir verstanden, wie wir Dämonen austreiben, jetzt haben wir verstanden, wie wir Kranke heilen, und jedes Mal versuchen wir, das wie eine Methodik anzuwenden. Okay, jedes Mal, wenn ich an Schwangere denke, denke ich immer an, wie manche Leute Gebet anwenden. Okay, das ist so, diese Schwangerschaftshosen. 3. Monat oder 9. Monat, die passt immer. Okay, Einheitsgröße. Und so versuchen wir manchmal Gebet in einer Einheitsgröße zu stopfen. Aber das Gebet ist so nicht. Sondern es ist der Heilige Geist. Manchmal sagt der Heilige Geist, hey, manchmal mach das und manchmal sagt er, mach das. Und das heißt, wir brauchen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, wo er uns führt und uns leitet. Das ist ganz wichtig. Was das, hey, geh nach Stuttgart, geh nach Hessling und so weiter. Es gibt so viel Übles. Aber wenn du jedes Mal denkst, du musst beten, wirst du Probleme in deinem Leben haben. Weil es gibt Stürme, da darfst du nicht hineinbegeben. Also, das Ding ist, du kannst zum Asiaten gehen und was essen und dann siehst du diese ganzen Buddha-Statuen und all diese Sachen und dann denkst du, Jesus ist da. Jesus, hey, chill, ess einfach und geh raus. Du willst keine Probleme haben, okay? Wenn dich Gott dahin führt, à la bonheur, okay? Was auch immer das heißt. Okay, mach es. Aber gute Ideen sind nicht das, was uns weiterbringt. Es ist das, wo der Heilige Geist uns hinführt. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus wäre gerne dahin gegangen. Weißt du, also Paulus, was? Was Problem? Wegen mir habt ihr ein Problem? Okay, regelt es mit mir, okay? Redet nicht hinter meinem Rücken. Okay, so stelle ich mir das bei Paulus vor. Okay, war es vielleicht nicht so. Okay, aber sie sagt, nein, Paulus, du darfst nicht gehen. Und Paulus, okay, ich gehe nicht. Wann war das letzte Mal, als du gedacht hast, du sollst was machen und hast doch nicht gemacht, weil es der Heilige Geist gesagt hat? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Okay? Weil das Ding ist, du kommst an Orte rein und du denkst jedes Mal, keine Ahnung, Jesus ist Herr, überall wo ich hinkomme, das gehört Jesus und all diese Sachen. Aber was du eigentlich machst, ist Probleme zu schaffen in deinem eigenen Leben. Paulus hätte hier ein Riesenproblem, wie sagt man, an der Backe gehabt, wer hätte sich da reinbegeben? Das war aber nicht sein Sturm. War nicht sein Sturm. Es gibt Stürme, wo er sich reinbegeben musste, wo sogar Leute um ihn herum sagen, hey, nee, mach's nicht. Manchmal gibt es sogar die am nächsten stehen, sagen möglicherweise, geh nicht hin, weil sie ein Herz für dich haben. Aber wenn du weißt und bezeugt bekommen hast, dass du dahin gehst du trotzdem. Weißt du, Jesus hatte so einen, okay? Jesus sagt, er muss sterben. Petrus sagt, keinen Fall werde ich das zulassen. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Halleluja. Manchmal sind die am nächsten stehen, die dich fernhalten wollen von Stürmen, in die du eigentlich hineingehörst. Aber nicht aus schlechten, nicht weil sie dir was Schlechtes wollen, sondern weil sie dich lieben, weil sie ein Herz für dich haben, okay? So wie bei Paulus und wie bei Jesus. Ist so, hey, wer will schon, dass wir fühlen uns so toll bei dir, Jesus? Wieso wollen wir, dass du stirbst? Manchmal so. Und dann hast du einen Thomas, der sagt, hey, lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Was? Wo ist doch kein Problem. Manchmal so. Und so hast du diese Apostel, die sind sowas von krass, weißt du, mein so. Dann streiten sie sich darum, weißt du, mein so, wer links und rechts neben Jesus sitzen darf, weißt du, mein so, obwohl Jesus in 3 Tagen aufgehängt wird und so weiter, weißt du, mein so, hallo? Und dann, weißt du, Jesus sagt, und dann kommen sie und sagen, hey Jesus, weißt du, die nehmen dich hier nicht an. Sollen wir beten, dass ein Blitz vom Himmel kommt und sie alle hier zerstört? Jesus denkt sich, hey, ihr habt noch immer nichts gelernt. Okay, 3,5 Jahre, Herr, du musst was machen. Okay, und Und Jesus gibt ihnen einen Spitznamen, okay? Söhne des Donners. Halleluja. So wie, mein Namen kann ja auch niemand aussprechen. Das ist die Gnade Gottes. Niemand kann meinen Namen aussprechen. Leute, die in die Gemeinde kommen, sind seit 2 Jahren in der Gemeinde. In ihrem Handy steht nicht Hirwoe, sondern Ehemann von Ise. Okay? Das steht bei mir. Ehemann von Ise, okay? Ich könnte mich verletzt fühlen. Du musst Autorität einnehmen. Über solche Stürme musst du Autorität einnehmen. Aber als allererstes, um Autorität einzunehmen, musst du Autorität haben. Gebet ist keine Methode. Du musst Autorität haben. Um Autorität einzunehmen, musst du Autorität haben. Es gibt da eine tolle Geschichte. Okay, ich bin jetzt ein bisschen schneller, weil die rote Zahl, die macht mich nervös. Es gibt da diese tolle Geschichte von dem beziehungsweise von den Söhnen, 7 Söhne von dem Hohepriester Skevas. Okay, die haben von diesem Paulus gehört, der in diesem einen Namen Jesus, treibt der Dämonen aus, okay? Hey, treibt Dämonen aus im Namen Jesus. Das heißt wieder Einheitsgröße. Die haben was gehört, hey, das nehmen wir jetzt und das wenden wir jetzt auch an. So, gehen in ein Haus, nehmen so einen dämonisierten Menschen, nehmen sie mit, okay? Und dann sagen sie so sagen sie. Hey, du, im Namen von Jesus, den Paulus predigt, raus, so. Dieser Dämon wacht auf, vielleicht hat er geschlafen, keine Ahnung. Und sagt er, wer seid ihr? Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Und dann dieser Dämon, packt die, schlägt die, reißt die in die Klamotten von Leib, kickt sie aus dem Haus raus, sie rennen nackt umher. Steht in der Bibel. Das Ding ist, weil gewisse Dinge kannst du nur mit Autorität machen. Okay, Autorität machen. Und in Autorität wächst man. Du hast gewisse Autorität in dem Augenblick, wo du Jesus in dein Herz aufnimmst, aber um weiterzugehen, wächst du in Autorität. Okay, noch eine Geschichte. Boah, die Zahl ist noch immer rot, ist okay. Ich kann mich erinnern, als ich in Sindelfingen stand, und da gibt es so ein weites Feld, und da stand Bauernkrieg, und da wurde ganz viel Blut vergossen. Und ich habe gedacht, hey, gute Idee, ich fange da an zu beten. Und habe angefangen zu beten. Das Problem ist, dass, wie soll ich sagen, ich habe so die Fähigkeit, manchmal im Geist zu sehen. Ich habe da angefangen zu beten nachts. Junger Fisch, ich habe angefangen zu beten und auf einmal habe ich im Geist gesehen, wie aus dieser Blutlache so dämonische Mächte vorkommen und auf mich draufgehen. Und ich denke mir, irgendwas fühlt sich nicht gut an. Ich habe Apostelgeschichte 19 gemacht. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Und seitdem bin ich nie wieder zurückgekehrt. Okay. Weil das Ding ist, ich habe gedacht, mit Jesus kann ich alles. Okay, mit Jesus kann ich alles. Das sind so Leute, die denken, mit Jesus können sie alles. Das Problem ist, Paulus war nie alleine. Paulus war nie alleine. Paulus hatte immer jemanden bei sich. Und das ist eins der wichtigen Sachen, die wir verstehen müssen, ist, dass für Konfrontationen brauchen wir Leute, die gleichgesinnt sind, beziehungsweise Alliierte und Austrainierte. Jesus schickt die 70 raus, aber was? 2 und 2. Und sie sind so begeistert, dass sogar die Dämonen in seinem Namen ihnen gehorchen. Weißt du, das ist krass, oder? Weißt du, sie gehorchen uns und Jesus sagt, weißt du was, das ist gigantisch, aber freut euch wegen einer anderen Sache, dass eure Namen in den Büchern des Himmels aufgeschrieben sind. Und das nächste ist, sei vorbereitet. Wenn du in Autorität deine Stürme, die übernatürlich sind, anvisieren willst, dann musst du vorbereitet sein. Vorbereitet sein, vorbereitet sein. Epheser 6, 10 bis 13, bevor Paulus hier wieder eine gewisse Struktur in der Himmelswelt erwähnt, sagt er, schließlich werdet stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes ein und so weiter, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So, dieses schließlich heißt, dass er davor unheimlich viel erzählt hat, was notwendig ist, um zu diesem Punkt, der schließlich dann bedeutet, hinzukommen. Davor hat er darüber erzählt, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen sollen, wie Ehepartner miteinander umgehen sollen, wie du in Licht wandeln sollst, wie du in Weisheit wandeln sollst, wie du in Einheit im Leib Christi wandeln sollst. Und dann sagt er, und dann schließlich, werdet, ist wieder progressiver Prozess, also etwas, was fortlaufend ist, werde stark, ist nicht, du bist stark, nein, werde stark in der Macht seiner Stärke. Es gibt unheimlich viele Dinge im Königreich Gottes, wo wir wachsen. Aber das Allerbeste, freut euch, dass eure Namen im den Büchern des Himmels geschrieben steht. Wenn du keine Freude hast, du musst Freude in deinem Leben suchen. Glaub mir, wie Freude unheimlich wichtig ist. Weißt du, das ist ja auch so. Nee. Wenn Leute mich so angucken und sagen, ich habe Freude des Herrn. Ich habe die Freude des Herrn. Also, das ist nicht Freude. Freude ist echt Lachen. Freude ist echt Lachen. Wisst ihr, dass ohne Freude hätte Jesus es nicht möglicherweise nicht mal geschafft, das durchzugehen, was er durchgehen musste. Hebräer 12,2 steht, dass, weil er hingeschaut, schaut auf den Anfang und Vollende unseres Glaubens an Jesus Christus, der um der Freude willen, die vor ihm stand, die Schmach und es, was er duldete. Aber wegen der Freude, wenn du etwas an etwas keine Freude hast, wenn du die Freude im Leben nicht hast, wird es unheimlich schwierig sein, deinen Weg richtig zu gehen. Wir sagen auch, ja, wir haben Freude. Ja, Freude des Herrn. Aber Freude des Herrn ist das hier, okay? Ich lache ständig, okay? Außer die letzten 10 Tage, wo diese nicht da war, okay? Aber ansonsten lache ich, okay? Und ich heute Nacht habe ich mit einem Lächeln geschlafen, okay? So, ich bin mit dem Krampf morgens aufgewacht. So, nein. Aber wir brauchen diese Freude, wir brauchen diese Freude. Du brauchst Freude. Wenn du Freude nicht in deinem Leben hast, gerade in einer Situation bist, wo du keine Freude hast, musst du Freude suchen. Wo ist die Freude? Musst du Freude suchen. Ich weiß, ihr seid Dinge durchgegangen in eurem Leben, wo es schwierig ist. Ich verstehe das. Und ich will auch nicht mit euch tauschen, mit so vielen von euch und so weiter. Aber es gibt diesen Ort der Freude, der übernatürlichen Freude, der jeden Verstand übersteigt. Und der ist wichtig, dass wir unser Ziel erreichen können. Jesus hat diese Freude gebraucht. Gott ist Freude. Er sitzt auf seinem Thron und lacht. Wenn Gott es machen kann, lasst uns auch lachen, okay? Wenn Gott es machen kann, kann man das auch machen. Ganz, ganz wichtig, okay? Ich habe schon mal gehört, dass mir jemand gesagt hat, du bist viel zu witzig, wenn du predigst, okay? Und das war eigentlich eine Kritik, aber ich habe es voll als Kompliment aufgenommen. Weil ich meine so, ja Mann, ich habe gedacht, voll als Kritik gemeint, aber ich habe es voll als Kompliment aufgenommen. Weil das Ding ist, ich spiegel einfach meinen Vater wieder. Er sitzt auf dem Thron und lacht. Er sitzt auf dem Thron und lacht und wenn es ihr schlecht geht, lacht er noch immer. Er hat zwar Mitgefühl mit uns, absolut, aber er hat der Freude vor uns hingestellt, hingelegt, vor uns, keine Ahnung, was auch immer. Sätze stellen, legen, habe ich ein Problem als Ausländer. Aber er hat es vor uns hingestellt, dass wegen dieser Freude konnte er etwas erdulden, wo er eigentlich nicht durchgehen wollte. Und so ist es mit uns. Du brauchst Freude für etwas. Wenn du Dinge machst, aber keine Freude siehst, hey, warte ein bisschen, bis du Freude empfangen hast und dann Freude machen. Weil das Ding ist, wenn du keine Freude hast, wirst du Menschen nicht mögen, sondern geht es dir einfach nur darum, einfach nur dein Ding durchzuziehen. Wenn du nicht Menschen im Kopf hast, wenn du an Orte gehst, wie wir jetzt in die Türkei und so weiter, dann ist das ein Problem, weil Jesus hat sein Leben gegeben wegen den Menschen. Wegen den Menschen. Wenn es uns darum geht, einfach nur Dämonen auszutreiben und so weiter, nein, es geht um die Menschen. Wir müssen diese Freude entwickeln für die Menschen, die wir freisetzen mit den Dingen, die wir tun, in Jesu Namen. Wenn ich noch länger predige, dann springt es auf grün. Dann darf ich noch weitermachen. Okay, Halleluja. Nächste Woche schließen wir das Thema ab und das überlasse ich der Ise. Dann geht es um die Stürme in uns. Die schwierigsten Stürme zu überwinden sind nicht die Stürme, die um uns herum sind, sondern die in uns drin wüten. Unsere Gefühle, unsere Dinge, von denen wir denken, dass wir sie erlebt haben und wie und keine Ahnung, all diese Sachen. Aber ganz wichtig, es gibt Stürme, die sind nicht natürlicher Natur. Es sind Stürme, die sind übernatürlicher Natur. Der Feind versucht dich zu zerstören. Der Feind versucht dich von deiner Mission abzuhalten. Aber was er nicht versteht, weil ihm dieser kleine Intelligenzquotient fehlt, ist, dass dich diese Stürme, dass Gott sowas benutzt, um dich zu katapultieren an Orte, wo du anders nicht hingekommen wärst. Amen.